Ihr geliebten Menschen, vielleicht habt ihr beim allerersten Bild, was zur Eröffnung des Gottesdienstes an der Wand erschien, die Krippe erkannt und in der Krippe eine Dornenkrone. Nun schien die Frühlingssonne so kräftig in den Raum, dass das vielleicht gar nicht so einfach zu sehen war. Und es scheint ja auch etwas deplatziert, die Krippe, jetzt, wo wir so nach Frühling schmachten und nach Sonne uns ausstrecken und erwarten, dass es endlich warm wird, dass das Leben sich wieder zeigt, dass wir ganz anders unterwegs sind. Krippe, das ist ja für uns Weihnachten. Weihnachten, das ist Winter. Das haben wir gerade alles hinter uns. Aber doch passt es erst recht zusammen, weil wir haben ja auch gehört, wir haben heute den zweiten Sonntag der Passionszeit. Und natürlich gehören sie zusammen, die Krippe und das Kreuz, die Krippe und die Dornenkrone. Das eine ist ja ohne das andere gar nicht zu begreifen. Die Krippe ohne das Kreuz ohne die Krippe. Eines ist ohne das andere gar nicht zu verstehen, sondern sie gehören zusammen und sie fassen ineinander. Und sie erzählen von dem, auf den wir schauen in dieser kleinen Predigtreihe, die wir letztes Mal begonnen haben. Wir nehmen den in den Blick, der das Zentrum unserer Gemeinde ist. Wir haben uns ja in den vergangenen Wochen gefragt, was macht eigentlich Gemeinde, und haben festgestellt, was sie so hält und was ihr Bestand ist. Dass sie Gemeinschaft hat, dass sie Mahl feiert, dass sie betet. Und immer waren wir dann, haben wir geschaut auf den, der das alles verursacht. Jesus, er ist der Verursacher der Gemeinde. Und er ist auch der Ermöglicher von Gemeinde, denn dass wir Gemeinde sind, als die Menschen, die hier zusammenkommen, das machen wir ja nicht selbst, das macht er, das macht seine Gegenwart. Und er selbst ist die gute Nachricht, die jeden von uns erreicht hat, sonst säßen wir nicht hier. Auf ganz unterschiedliche Weise hat uns irgendwann diese gute Nachricht erreicht. Jesus Christus ist für dich da. Er ist dein Herr, er ist dein Freund. Und wir haben gesagt, es ist gut, das, was man kennt, mal neu zu betrachten, als kennte man es nicht, was natürlich schwierig ist. Erst recht bei einer Geschichte wie der, die wir gerade gehört haben. Ein Teil der Weihnachtsgeschichte zu betrachten, als hätten wir das niemals gehört, ist wirklich herausfordernd. An diesen vier Sonntagen beschäftigen wir uns mit Jesus als Freund. Das haben wir letztes Mal getan. Und diesmal betrachten wir Jesus, der unser Retter ist. Später wird es um den Heiland gehen, ich liebe dieses herrlich altmodische Wort, und um den Beschützer. Heute aber Jesus, der Retter. Und damit Weihnachtsgeschichte. Natürlich. Und damit Passionsgeschichte. Selbstverständlich. Und damit auch Lebensgeschichte. Und da kommen jetzt wir ins Spiel, du und ich. Denn es ist in allererster Linie, bevor es Weihnachten ist und bevor es Passion ist, ist es gute Nachricht, Euangelion, gute Nachricht, frohe Botschaft. Die Botschaft des Engels, euch wurde heute ein Retter geboren, euer Retter. Wir dürfen das durchaus persönlich nehmen und sagen, Jesus ist mein Retter. Ich habe das immer gleich so persönlich formuliert, weil ich finde, wenn man das abstrakt bedenkt, hat das gar keinen Wert. Abstrakt kann und für andere kann Jesus alles Mögliche sein. Wichtig ist ja, was er für mich ist, für dich. Beim letzten Mal, als es um den Freund ging, der uns Jesus ist, habe ich gesagt, Jesus ist dein Freund und das wird dich retten, dass Jesus dein Freund ist und nicht, dass du, ich habe es so salopp formuliert, ein guter und braver Junge oder ein braves Mädchen bist. Jesus ist dein Freund und das wird dich retten. Und dieses Retten will ich heute aufgreifen, denn die gute Botschaft lautet, Jesus ist mein Retter. Aber warum eigentlich reden wir von einem Retter? Man könnte ja fragen, ob das überhaupt Not tut. Müssen wir dann überhaupt gerettet werden? Müssen wir gerettet werden? Brauchen einzelne Menschen, du und ich, braucht unsere ganze Gesellschaft oder wenn man es noch größer fasst, braucht denn die ganze Welt, das Miteinander der Menschen und der Völker, braucht das Rettung Und als ich das aufschrieb, habe ich festgestellt, das ist eine rhetorische Frage. Also wenn irgendjemand der Meinung ist, das ist nicht so, lasst mich das wissen, dann besprechen wir das nochmal. Auch gerne in einem Gottesdienst. Aber ich dachte, an diesen Gedanken müssen wir fast nicht... wie offensichtlich ist es denn sonst noch? Ja. Ich meine, es ist eine Grunderfahrung des Menschen, dass er Rettung braucht und dass er sich selber nicht retten kann. Jedenfalls nicht langfristig. Und Rettung ist ja mehr als Hilfe. Rettung ist etwas Grundsätzliches. Rettung ändert die Grundvoraussetzungen. Und Rettung setzt doch immer eine Gefährdung voraus. Wer nicht gefährdet ist, den muss man nicht retten. Es ist immer eine Bedrohung, eine Notlage, eine Bedrängnis, wie auch immer wir das nennen, es ist etwas da und da heraus muss ein Mensch gerettet werden und wünschen Menschen sich Rettung. Und für diese Rettung kann man auch andere Begriffe finden. Wir haben ja im christlichen Sprachgebrauch viele Begriffe, die das zum Teil ganz oder teilweise abdecken. Wir reden dann vom Heil, das ist das Ganzheitliche, von Befriedung, von Erlösung, Aussöhnung, Vergebung. Alles das, wo Gott eingreift in das Leben und grundsätzliche Dinge ändert. Nicht nur ein bisschen, sondern grundsätzlich. Denn das sehnen ja Menschen, dass ihr Leben gut wird und sicher ist und das, was bedroht und Not bringt, dass das abgewendet wird und zwar für immer. Es ist eine uralte und ja quasi zeitlose Menschenerwartung, dass das Leben gut sein möchte und bleiben möchte. Und es ist eine andauernde und sich wiederholende Menschenerfahrung, dass das nicht so ist. Es ist nicht gut, es wird nicht gut und es bleibt nicht gut. Das klingt jetzt sehr negativ, aber ich finde, das ist relativ realistisch. Zwischendurch gibt es natürlich in diesen Dingen immer wieder gute Momente und Entwicklungen zum Guten, aber die Erfahrung der Menschen, dass man selber so eingreifen kann ins Leben und in die Welt, dass es verlässlich für immer gut ist und dass jede Entwicklung nur ins Positive geht, das ist einfach nicht wahr. Das ging Menschen früher so und heute ist es auch so. Und dann sagen wir so Sätze wie, die Menschen lernen nichts dazu. Ja, sie lernen dazu, aber sie sind nicht in der Lage, die Dinge einmal so zu ordnen, dass es für alle gerecht, für alle gut und für alle so richtig ist. Das erleben Menschen über Generationen hinweg, dass es trotz des vielen Guten, was Menschen auch tun und was ja unverzichtbar ist, dass es die endgültige Wendung zum Guten, die überall eingreift und jedem gerecht wird, dass es die nicht gibt. Die alttestamentliche Erwartung ersehnte sich eine Gestalt, die Gott senden wird, einen Gesalbten, also einen Autorisierten, einen Befähigten, jemanden, der Gerechtigkeit schafft, und zwar endgültig und für jeden. Jemand, der die Verlorenen rettet und der die Unterdrücker richtet. Jemanden, der die Welt, so wie man sie kennt, wieder in Ordnung bringt und in Ordnung hält. Einen starken, machtvollen, ja fast schon heldenhaften, aber dann manchmal auch in den Texten mitunter beängstigend gesandten Gottes, den erwartet man. Im jüdischen Sprachgebrauch heißt diese Gestalt der Messias, also der Gesalbte, den erwartete man. Das ganze Alte Testament ist voll mit Prophetie, mit Erwartung, mit all dem, was man ihm hinein interpretiert in diese Person, die Gott senden möchte. Im späteren christlichen Sprachgebrauch sprechen wir von dem Christus, was nichts anderes heißt. Christus ist ja kein Name, sondern eine Bezeichnung für eben das, der Gesalbte, der Gesandte Gottes. Das Alte Testament erzählt von der Erwartung und das Neue erzählt, wie sich diese Erwartung dann erfüllt. Nämlich anders als vermutet. Und der Evangelist Lukas berichtet es so, wie wir es in der Weihnachtsgeschichte hören. Und nun versuchen wir mal, diese Geschichte zu hören, als kennen wir sie nicht. Denn manches in der Weihnachtsgeschichte oder in diesen Versen des Lukas ist stark überlagert und geprägt von den Traditionen, was wir alles mitbringen, weil es in unsere Weihnachtsgeschichte passt und weil es irgendwie, ja, manchmal ist sogar Schnee dabei, obwohl es den da gar nicht gab. Und wir haben das so integriert in unser weihnachtliches Geschehen, dass wir manchmal gar nicht genau hinlesen, was da eigentlich steht. Lukas erzählt Folgendes. Es beginnt in der Nacht. In dieser Nacht lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache über ihrer Herde. Es ist Nacht geworden. Die hektische Welt, die gerade viel Durcheinander erlebt, weil eine Volkszählung durchgeführt wird. Diese hektische Welt ist zur Ruhe gekommen. Manche haben eine Herberge, andere nicht. Es ist dunkel, es ist recht da draußen, wo alles beginnt. Die größte Geschichte der Welt beginnt unspektakulär. Sie beginnt mitten im Alltag bzw. im Nachtdienst. Und sie scheint etwas deplatziert. Gehört der ersehnte Retter der Welt wirklich dorthin? Sind denn die Hirten wirklich die richtigen und geeigneten Adressaten für diese Nachricht? Warum eigentlich die Hirten? Einfache Menschen bei ihrer Arbeit. Menschen, die eine Verantwortung haben und diese Verantwortung schläft nie. Menschen wie Sie sind zwar am Rande der Gesellschaft auch ganz praktisch, aber Sie sind keine Stützen der Gesellschaft. Eigentlich hört auf Sie keiner. Und trotzdem, einfache Leute wie Sie, wir wissen es, halten alles zusammen. Sie tun das, was notwendig ist. Dabei sind Sie keine besonderen Menschen. Sie sind keine einflussreichen Entscheider. Es ist Nacht. Endlich ist es Ruhe nach der Arbeit, aber für Hirten auch immer Ruhe vor der Arbeit. Es ist dunkel. Und ein Hirte hat in der Finsternis immer ein geschlossenes Auge, weil er sich ausruht, und ein offenes Auge, weil er ja wachsam ist. Vielleicht haben sie auch ein Feuer zum Schutz. Eine Welt, die zur Ruhe kommt, eine Welt im Status quo. Die Hirten tun, was ihre Aufgabe ist. Schafe müssen bewacht werden. Schafe brauchen Schutz, Leitung und Fürsorge. Und wer, wenn nicht die Hirten, könnten verstehen, was einen guten Hirten ausmacht? Vielleicht sogar, was einen guten Hirten ausmacht, der so gut ist, dass er sein Leben für die Schafe gibt. Sind die Hirten nicht wirklich der Adressat, der geeignete Adressat für die gute Botschaft? Lukas erzählt weiter. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie, und sie fürchteten sich sehr. In diese Nachtwache schickt Gott einen Boten, einen Engel. Was ist das, könnte man fragen. Wie sieht der aus? Es wird uns nicht erzählt. Die Hirten aber können ihn sehen und vernehmen, also ist er in irgendeiner Weise sichtbar und er ist vernehmbar. Ein Wesen, das ganz und gar Botschaft ist, ganz und gar von Gott. Und von diesem Engel heißt es ganz schlicht, er trat zu ihnen. Und an dieser Stelle machen wir ja mit unserer weihnachtlichen Tradition immer ein Riesenfeuerwerk auf. Bei den meisten Krippenspielen kommt dann ein großer Schreck und dann kommt gleißendes Licht. Aber ich habe gelesen, der tritt zu ihnen. Und ich habe mir gedacht, vielleicht war das alles ganz still. Er trat zu ihnen. Er wird sichtbar, er wird vernehmbar. Aber er selber scheint gar nicht laut und leuchtend zu sein. Ich habe mir überlegt, vielleicht musste der die sogar wecken, die Hirten. Er fügt sich so in ihre nächtliche Alltagssituation ein. Und vielleicht ist so für uns das Reden Gottes auch viel verständlicher und auch vielleicht können wir das eher annehmen. Denn selten erleben wir ja so einen Einbruch der Herrlichkeit in unser Leben, der alles überrollt. In der Regel tritt der Bote Gottes in unser Leben einfach dazu. Und manchmal merken wir gar nicht, dass es ein Engel ist, weil er ist einfach da. Gott fügt seinen Boten dem Alltag der Menschen hinzu, so oder so. Und dann heißt es, und erst dann, die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie und sie fürchteten sich sehr. Gottes Erscheinen in der Welt hat auf die Menschen offensichtlich zwei Auswirkungen. Das erste ist, die Herrlichkeit des Herrn umstrahlt sie, das zweite, sie fürchteten sich. Und beides, die Herrlichkeit und die Furcht, geschieht gleichzeitig. Die Herrlichkeit des Herrn umstrahlt sie, heißt es da. Und ich stelle mir vor, dass die Menschen selber, und das ist eine Herausforderung, finde ich, die Menschen selber erstrahlen in diesem göttlichen Licht. Und ich stelle mir vor, wie sie das selber an sich wahrnehmen. Der Engel selber strahlt ja vielleicht gar nicht, sondern die Hirten selbst erstrahlen. Und da stelle ich mir vor, wie die sich gegenseitig ansehen und plötzlich ist da ganz viel Licht um sie. Und die Stätte, an der sie da lagern, ist umstrahlt und verändert sich. Und selbst die Schafe sind umstrahlt und wenn sie einen Hund hatten auch. Also ihr ganzer Alltag erstrahlt in einem göttlichen Licht, ist gar nicht mehr wiederzuerkennen. Alles ist in das Licht der göttlichen Gegenwart getaucht, alles ist verändert, umleuchtet und ihre alte Welt finden sie ganz verändert vor. Und dennoch ist es die alte Welt. Sie leuchtet wie ein Engel und sie stinkt nach Schaf, die alte Welt. Und beides gleichzeitig. Und so kommt Gottes Herrlichkeit in die Welt. Und das Zweite ist, es macht ihnen Angst. Verständlich, denn alles kommt ja unerwartet. Und da kommt dieser Krippenspielschreck ins Spiel. Natürlich Angst. Alles wirkt fremd. Die herrlich erstrahlenden Hirtenkollegen und das lichterfüllte Weideland und die illuminierten Schafe, natürlich macht einem das alles Angst. Alles ist verändert und man selbst auch. Und warum ist das so? Das verstehen sie überhaupt nicht. Sie verstehen noch nicht, was passiert, aber Gott ist da. Und das ändert alles. Sein Dasein taucht alles in ein veränderndes Licht. Wie können wir uns das vorstellen? Vielleicht tatsächlich, wie wir es manchmal spielen, als so ein gleisendes Licht, dass der Himmel sich auftut und dann kommt so ein Schlaglicht. Aber vielleicht habe ich mir gedacht, ist das alles auch sehr still gewesen. Es steht ja nicht da, dass es irgendwie laut war oder herrlich laut, geräuschvoll. Die Veränderung wird einfach nur beschrieben. Sie wird nicht irgendwie mit Attributen unterlegt. Ich glaube, laut und geräuschvoll ist in erster Linie ihre Angst. Ihre Angst vor allem. Dann heißt es weiter, der Engel sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Gottes Bote erkennt natürlich ihre Angst und er reagiert auf sie und er spricht sie an und sagt, fürchtet euch nicht. Und zu sagen, fürchte dich nicht, ist, ist das so einfach? Mit der Angst ist es ja so eine Sache, sie ist ja sehr, sehr individuell. Die Hirten zum Beispiel hatten wahrscheinlich keine Angst vor der Dunkelheit. Die Hirten kannten sich in der Dunkelheit aus. Sie kannten die Gefahren, gerade die im Finstern lauern. Und auf solche Gefahren waren sie eingestellt. Ich stelle mir vor, Angst hatten Hirten in der Dunkelheit nicht. Respekt schon. Angst ist sehr individuell. Und an manche Dunkelheiten gewöhnt man sich auch. Und an manche Finsternisse passt sich das Auge an. Das kennen wir auch. An manche Finsternisse unserer Zeit haben wir uns angepasst. Der ganze Mensch passt sich an. Und manches, was finster ist, halten wir am Ende für normal. Und ich habe mich gefragt, was eigentlich meine Ängste sind und meine Finsternisse, in denen ich mich mittlerweile schon ganz gut auskenne und die ich irgendwie für normal halte, weil sie immer da waren. Als die Hirten umstrahlt werden, weil Gottes Herrlichkeit an ihnen sichtbar wird, dann bekommen sie selbstverständlich Angst. Nacht und Licht, wenn das aufeinander trifft, das kann das Auge schmerzen. Und das Ganze ist übernatürlich und nicht zu erklären. Und was man nicht versteht und was man nicht erklären kann, das macht Angst. Ich sagte, die Weihnachtsgeschichte und die Passionsgeschichte, sie gehören ganz eng zusammen. Und an dieser Stelle, an der es heißt, die Hirten haben Angst, da ist eine Verknüpfung da. Die Angst der Hirten in jener Nacht hat ihr Echo in der Angst der Frauen am Ostermorgen. Das Thema Angst durchzieht und begleitet die biblische Geschichte der Menschen mit Gott von Anfang bis Ende. Und immer wieder heißt es dann, fürchtet euch nicht. Und dieser Satz, diese Aufforderung, fürchte dich nicht, könnte ja ausgesprochen dumm sein, wenn es hieße, fürchte dich nicht, also hör auf, dich zu fürchten. Das geht ja nicht. Man kann ja nicht sagen zu jemandem, der sich fürchtet, hör auf. Ich glaube, was gesagt wird, ist, ich sehe deine Angst. Ich spüre das. Ich nehme das wahr. Und das ist ein großer Unterschied, ob jemand sagt, hör auf. Oder ich sehe deine Angst. Die Bibel weiß, Menschen haben Angst und sie berichtet es immer wieder. So hier von den Hirten und am Ostermorgen auch von den Frauen. Und mit der Angst, ich sagte, es ist ja so eine Sache, in seiner Angst ist jeder allein. Das kennen wir auch. Ängste vereinzeln Menschen auch. Die Hirten haben Angst um sich selbst, aber als Hirten haben sie natürlich auch Angst um die ihnen anvertraute Herde. Und auch das kennen wir von uns selbst. Die Angst um uns, die Angst um das Anvertraute, um die geliebten Menschen, Angst um die ganze Welt. Angst durchzieht das Leben im ganz Kleinen und ganz Großen. Und zu dieser Angst spricht der Engel: Fürchte dich nicht, Gott sieht dich. Ich bin selbst, der Engel ist selbst die gute Nachricht, ich bringe große Freude, die allen gilt, allen und allem. Und hier kommt also die gute Nachricht, die alles verändert. Der Engel spricht: Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist Christus, der Gesalbte, der Herr. Heute. Heute. Und das ist das entscheidende Wort. Nicht in der Zukunft, wie die Schriften erzählen und wie die Propheten das weitergeben, sondern heute. All das, was man erwartet, ist jetzt da. Der Retter, der Messias, der Herr. Der ersehnte, angekündigte Gottessohn, die Erfüllung aller Hoffnungen. Und dann stelle ich mir vor, da stehen sie also, die Hirten, in ihrer ganzen Herrlichkeit und mit ihrer ganzen Angst. Und die Welt um sie herum ist neu und ist alt zugleich. Und die ganze Welt um sie herum ist ja herrlich erstrahlt in herrlichem Licht. Und sie stinkt immer noch nach Schafen. Und man fragt sich immer noch, warum diese Hirten als Adressaten? Sind sie dann wirklich die richtigen Adressaten für diese alles verändernde Botschaft? Denn was wissen sie schon von den biblischen Prophezeiungen? Können sie überhaupt die theologischen und geistlichen Dimensionen der Botschaft verstehen? Wahrscheinlich eher nicht. Und warum schickt Gott diese weltverändernde Nachricht zu Hirten? Warum nicht zu denen, die sich mit dem Glauben beschäftigen und für den Glauben verantwortlich sind? Warum also tritt der Engel nicht im Tempel auf? Das wäre doch irgendwie viel passender. Warum spricht er nicht mit dem Hohepriester, der den anderen das dann richtig erklären und weitergeben kann, auf den man auch hören wird? Warum geht Gott nicht an die Zentren der Macht? Warum nicht? Das frage ich mich heutzutage manchmal auch. Warum nicht? Warum bitte schickt er da keinen hin, der mal aufräumt, der mal sagt, was gemacht werden soll? Aber die Weihnachtsgeschichte erzählt, es sind Hirten, die das hören. Und der Engel erklärt selbst, warum das die Hirten sind. Es heißt dann nämlich weiter: Es soll euch dieses als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Die Hirten als Adressaten der guten Botschaft sind genau richtig, weil sie diese Zeichen verstehen. Sie verstehen, der erwartete Retter ist anders als erwartet. Anders. Sie können verstehen, wenn sie sehen, ein Säugling in Windeln, ein Futtertrog als Bettchen. Das verstehen sie. Vielleicht weniger mit dem Intellekt und auch nicht durch das Studium der Heiligen Schriften, sondern wenn Menschen wie sie ein Kind sehen, hilflos, klein, unbehaust, dann verstehen sie eins, und das ist entscheidend: Das ist ein Mensch. Das ist ein Mensch. Das ist ein Mensch wie wir, kein höheres Wesen, kein abstraktes theologisches Gebilde, keine bloße Idee, nicht irgendwas Frommes, schön in Worte gekleidet, sondern sie ahnen an diesem Punkt, das ist ein Mensch. Und das muss man verstehen, wenn man verstehen will, was Gott uns in Jesus schenkt. Und sie ahnen an dieser Stelle das, was Menschen später gleichermaßen faszinieren, verstören und auch ärgern wird: Dass dieser Messias, der ersehnte Gottessohn, ein Mensch ist und dass Gott Mensch wird. Und Mensch, das bedeuten die Windeln. Und Windeln, das bedeutet einer wie wir. Die Hirten sind die Adressaten und sie sind die richtigen Adressaten. Weil Hirten verstehen, wenn das ein Retter ist, dann hat er mit der Realität zu tun. Dann geht es wirklich an das, was Menschen betrifft. Hirten verstehen, was ein Retter in der Realität zu leisten hat. Sie kennen die Gefahren und wissen auch, wie viel Verantwortung man trägt. Die Hirten wissen, was ein Retter im Alltag ist, nämlich am Ende ein Hirte wie sie auch. Die Hirten und der Retter, ich finde, das passt. Und plötzlich war bei dem Engel das große Heer, das Gott lobte, heißt es weiter. Nun erst, als die Hirten das alles angehört und auch leidlich verstanden haben, da bricht der Himmel über den Hirten in Jubel aus. Und beschrieben ist das himmlische Heer, so als ob ein Engel nicht genug wäre und zwei nicht und drei nicht und noch mehr nicht, sondern alle wahrscheinlich. Wer weiß, wie viele es sind, aber es ist der ganze Himmel voll. Der ganze Himmel jubelt über die Größe und Umfänglichkeit dieser guten Nachricht. Und die Gegenwart Gottes erscheint in Größe, in Fülle und in Licht. Und wieder habe ich mich gefragt, ist das laut gewesen? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Wer sagt uns denn, dass der Jubel des Himmels immer so spektakulär ist, wie wir uns das denken? Vielleicht geht doch alles ganz leise vonstatten. Aber dann kommt das Entscheidende, die entscheidende Botschaft. Dieses himmlische Heer spricht: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Der ganze Himmel besingt, was Rettung ist. Wieder im Dreiklang: Friede auf Erden, Ehre sei Gott und Menschen Gott ein Wohlgefallen. Ehre sei Gott, Friede auf Erden und Menschen Gottes Wohlgefallen. Und das ist der Zustand der Errettung, dass Menschen gerettet sind. Und wenn Menschen gerettet sind durch Gott, dann ist Gott geehrt und dann ist die Welt befriedet und Gott und seine geliebten Menschen sind wieder ungetrennt. Und so klingt es aus dem Himmel den Hirten und den Schafen. Jesus ist dein Retter. Weihnachten und Passion, Krippe und Kreuz. Diese gute Nachricht, Jesus ist dein Retter, wie klingt das für dich? Ich habe mich gefragt, auch wie das für mich klingt. Ich kann ja euch keine Fragen stellen, die ich mir selber nicht beantworte. Also in meinem Fall ist es so, es klingt nicht so engelhaft und auch nicht so himmlisch und schon lange nicht mehr so spektakulär. Manchmal klingt es sogar etwas antiquiert und man fragt sich, auch aus theologischer Sicht, kann man das noch so sagen? Jesus ist dein Retter. Und es ist weniger Erleuchtung dabei und mehr Stallgeruch. Jesus ist dein Retter. Und wisst ihr was, ich möchte uns diesen Satz wieder lieb machen, weil wir diesen Satz brauchen, weil wir alle Rettung brauchen. Dabei meine ich weniger die Rettung fürs Jenseits. Natürlich, wisst ihr, die Rettung fürs Jenseits, das Jenseits ist noch nicht da. Und alles, was das Jenseits betrifft, das dürfen wir getrost und vollständig von Jesus erwarten, denn er wird es richtig machen. Wenn es soweit ist für dich und mich, wird er da sein und er wird uns mitnehmen. Und darauf vertrauen wir, das müssen wir hier, glaube ich, nicht untereinander diskutieren. Was viel wichtiger ist, ist die Rettung im Diesseits. Was passiert denn hier schon? Es beginnt doch hier. Es geht uns darum, dass heute, und das ist das Wort der Stunde, als der Engel an die Hirten herantritt, heute Jesus als unser Retter zu uns kommt. Nicht nur irgendwann. Und das nur beim Irgendwann ist natürlich, das ist das Wichtige. Aber es geht doch jetzt schon los. Jetzt, wo es finster ist, jetzt, wo du mitten in der Arbeit steckst, jetzt, wo deine Verantwortung groß ist, jetzt, wo du so viel Mühe hast, jetzt, wo du weißt, ich habe mich verschuldet und ich komme aus dieser Sache nicht raus, jetzt, wo du Angst hast, jetzt, wo die Krankheit dir bis zum Hals steht, jetzt ist dein Retter da. Und da breitet sich Gottes Herrlichkeit aus, nicht nur irgendwann später. Und jetzt beginnt es zu leuchten, weil er da ist. Und ich glaube, unsere Rettung ist hier, heute und immer wieder. Und vielleicht ist sie nicht laut und vielleicht strahlt sie nicht, aber sie ist da. Ich glaube, Jesus, der Retter, ist da unter uns. Und manchmal leuchten wir, weil er da ist. Und ganz oft stinken wir nach Schaf, nach Arbeit, nach Verzweiflung und nach Angst. Aber ihn, unseren Retter, hindert das nicht, denn er ist ja einer von uns. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Ihr geliebten Menschen, ich glaube, oder ich könnte mir vorstellen, dass es so im Jenseits klingt. Ich erinnere mich, als ich mit Christel Roth ganz am Schluss mal über den Himmel gesprochen habe, erzählte sie mir von den schönen Chören in Geisweid und wie man da gesungen hat und wie schön das gewesen wäre. Und habe ich gesagt, wahrscheinlich ist das ein bisschen auch im Himmel so. Einfach viel herrlicher Gesang. Wahrscheinlich klingt so das Jenseits. Ehre sei Gott und Friede auf Erden und den Menschen seines Wohlgefallens. Friede und Ehre. Und darauf dürfen wir uns freuen und das soll uns auch trösten. Diesen Trost will ich gar nicht klein machen. Aber so jubelt das Diesseits, so jubelt das Jenseits, aber das Diesseits betet so. Das Diesseits betet Friede. So beten wir für uns und wir beten für andere und für die ganze Welt. Ehre sei Gott in der Höhe und deshalb Friede auf Erden und den Menschen das Wohlgefallen Gottes. Dieses Gebet taucht unser ganzes Leben und die ganze Welt in ein verändertes Licht. Es leuchtet in deiner Nacht, dass Jesus dein Retter ist. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Amen.